Hallo liebe Fans von Red Wrestling Entertainment und herzlich willkommen. Mit diesem nostalgischen Satz begrüßt uns damals Carsten Schäfer freitags 22 Uhr vom Fernseher auf Tele5. Und damit begrüßen wir euch wie immer zu unserem Podcast. Das ist schon langsam eine Catchphrase geworden, mit dem wir immer unsere Podcast-Folgen starten und mit euch zusammen die Ruthless Aggression Era-Zeit reviewen. Also nochmal ein bisschen in die Vergangenheit reisen, in dieser unterschätzten Ära, die damals Vince McMahon 2002 eingeleitet hatte. Und wir kümmern uns natürlich viele Themen, sei es Titelregentschaften, sei es Wrestler in der Zeit, sei es Pay-Per-Views und, und. Und es begrüßen euch die Hosts Ray und mein Buddy Kevin.
Jo. Hallo, auch von meiner Seite natürlich wieder. Diesmal passend zur Saison sozusagen. Eine ganz besondere Folge, wie ihr schon unschwer am Titel erkennen konntet. So gibt es dieses Mal wieder eine WrestleMania-Review. Zwar zur WrestleMania 23 aus dem Jahre 2007. Interessanter Fakt übrigens, heute ist ja der 1. April 2021. Diese WrestleMania fand auch am 1. April statt, 2007, also genau der 14-jährige Jahrestag heute. Und da lohnt es sich natürlich, diese WrestleMania mal zu reviewen, Revue passieren zu lassen. Wie du schon so schön auch in der Intro gesagt hast, mal eine Zeitreise zu unternehmen, eben in dieser Ära. Und mal zu schauen, wie die WrestleMania aus diesem Jahr so abgeschnitten hat.
Genau, also wir hatten natürlich mit Folge 1 hatten wir auch den genauen Jahrestag gehabt des Royal Rumbles und wir möchten natürlich hier auch die Lücke schließen, was die Road to WrestleMania angeht von diesem Jahr. Royal Rumble 2007 ist natürlich in unserem Archiv verfügbar zum Abhören. Da sind wir noch ein bisschen nochmal nach dem Royal Rumble drauf eingegangen, wie es für einige weiterging und hier schließen wir das Ganze. Wie gesagt, passend zum Jahrestag dieses Pay-Per-Views und wir starten so langsam, kommen langsam so ins WrestleMania 23 Feeling ein. Natürlich passend jetzt, wie Kevin auch schon gesagt hat, mit diesem langsamen Aufwärmen. Es ist ja bald, ne? Ist ja jetzt am 10.11. ist ja schon WrestleMania.
Genau.
Und da wollen wir uns dann ein bisschen halt schon eingrooven. Vorab, bevor wir anfangen, ich denke mal, Kevin, da kann ich schon mal gleich eine Erinnerung zu diesem Pay-Per-View erwähnen. Damals hast du ja ganz frisch ja die WrestleMania 23 DVD ja geholt.
Ja, genau.
Und stimmt. Dann haben wir die ja damals zusammen geguckt.
Das ist auf jeden Fall eine sehr schöne Erinnerung, da auf jeden Fall. Also an diese Tage, an diese Zeiten sozusagen. Und das ist natürlich auch ebenso ähnlich, wie wir es schon bei WrestleMania 21 hier in unserem Review, natürlich auch im Archiv verfügbar, gesagt haben, so eine der WrestleManias, die auch immer noch sehr, sehr gut in Erinnerung geblieben ist, also die man noch gut im Kopf hat. Und besonders natürlich ein mittlerweile ehemaliger US-Präsident, der hier natürlich dann zum Vorschein kommen wird, an dem man sich da immer noch so groß erinnert, was halt so gerade auch den Vorlauf zu dieser WrestleMania und dann eben auch das Involvement sozusagen, die Beteiligung am Pay-Per-View selbst so betrifft. Aber das dann zu seiner Zeit, wenn wir dann zu diesem Match kommen, ist erstmal noch hier ganz interessant, wo wir eben gerade schon über Jahrestage und so geredet haben. Hier bei dieser WrestleMania ganz viel in Anlehnung so unter dem Motto All Grown Up, also jetzt so erwachsen geworden sozusagen. Das sind immer wieder Hinweise und nicht Hinweise, sondern so, wie sagt man, so Erinnerungsstücke so an WrestleMania 3 gefallen sind, der zu diesem Zeitpunkt eben genau 20 Jahre her war und ebenfalls in dieser Detroit-Area stattgefunden hat. Und das ist seitdem auch die erste WrestleMania, die eben in Detroit stattfindet, so, oder stattfand seit dieser Zeit. Da bei WrestleMania 3 natürlich Hulk Hogan gegen Andre the Giant, so diese unvergessenen Momente, die man ja bis heute in jedem Highlight-Reel nochmal so gesehen hat. Der Body Slam von Hulk an Andre. Und da gibt es natürlich dann einige so Rückblenden und sowas auch. Fand ich eigentlich immer ganz cool gemacht, dieses Intro, wo man dann halt die Kontrahenten, teilnehmenden Wrestler nochmal gesehen hat, quasi so als Kinderversion von sich selbst und dann, wie sie dann eben all grown up, ganz nach dem Motto, im Ring gewesen sind. Ein bisschen merkwürdig, jetzt komme ich doch nochmal ganz kurz schon mal darauf zu sprechen, dass in dieser ganzen Intro tatsächlich diese Storyline um Donald Trump gegen Vince McMahon gar keine Erwähnung findet, sondern tatsächlich wird sich da nur um diese anderen Matches und die anderen Wrestler gekümmert. Und ja, schon ein kleines bisschen merkwürdig. Man sieht zwar Lashley beispielsweise und auch Umaga als so eine Kinderversion, aber trotzdem werden da die beiden, die da später am Battle of the Billionaires, wie es ja betitelt wurde, teilnehmen, nicht mal kurz irgendwie erwähnt oder gezeigt. Ist natürlich auch ein bisschen merkwürdig, gerade dadurch, dass halt auch diese Story ja so sehr präsent in den Shows gewesen ist.
Richtig, ja, genau. Also auch ungewöhnlich für eine WrestleMania, finde ich, dass man da nicht auf gewisse Hauptkämpfe eingeht. Mhm. Da erinnere ich mich auch an diese Intro, die war jetzt nicht wirklich so wie typische WrestleMania-Intro, dass man dann halt die ganzen Matches halt einblendet und wirklich dann den Main-Fokus zeigt, sondern das waren überwiegend ja nur diese, wie ja, kleine Kinder dann so halt erzählen, so, also die Wrestler im Sinne von Kindern erzählen, wie sie halt dann erwachsen werden. Und dann gibt es mal die kurze, diese Einblendung von diesen, ja, von diesen, wie soll ich sagen, diese Catchphrases, die sie machen, oder halt diese Animation, auf Deutsch gesagt. Und ja, natürlich auch sehr gute Idee gewesen, dass man das Ganze wieder 20 Jahre später im selben, ja, im selben Ort austrägt mit Detroit. WrestleMania 3 fand schon damals dort statt und jetzt natürlich 20 Jahre später. Das mochte ich halt auch immer. Muss man halt Vince lassen oder generell halt dann seiner Crew, dass die auch zum Beispiel halt mit den WrestleManias immer wieder an die Orte zurückgekommen sind, wo sie halt, ja, so ihre Schritte, ersten Schritte getätigt haben, was WrestleMania angeht.
Ja, stimmt.
Mit Madison Square Garden zum Beispiel. Das hat man natürlich jetzt ganz ärgerlicherweise, also ich fand es schade, dass man bei WrestleMania 30 das nicht mehr gemacht hat, weil langsam beschränkt man sich ja wirklich drauf, das ja in Stadien auszutragen. Ja, kann man einerseits verstehen, andererseits weiß ich nicht, ne? Also ich würde mich schon wieder freuen, wenn es ja wieder irgendwie eine WrestleMania oder desgleichen irgendwie halt im Madison Square Garden stattfinden würde. Und eigentlich auch ein bisschen überraschend, dass eine WrestleMania gerade so, wie soll ich sagen, man sich da Detroit aussucht. Detroit ist jetzt irgendwie, weiß ich nicht, gegenüber diese ganzen anderen Städte so, New York oder was es da nicht alles gibt, diese ganzen Kalifornien-Staaten da, ja. Los Angeles und so, ja. Ist eigentlich viel kleiner, ne?
Ja, und es ist auch nicht gerade irgendwie eine Stadt oder eine Region, die da als, sag ich mal, zusätzlich als ein großes Touristenziel gelten würde.
Eben.
Und dann vielleicht schon, ich meine, klar, WrestleMania ist WrestleMania, da kommt trotzdem aus allen möglichen Ländern wahrscheinlich dann welche hin, aber ist dennoch deutlich, sag ich mal, unattraktiver, so als Stadt, so also an sich, als jetzt irgendwelche anderen. So, ja, wenn man das ja mit Deutschland vergleichen würde, ne, so, es würde dann so eine große Veranstaltung beispielsweise in Dortmund stattfinden, anstatt irgendwie in München, wo es ja eine viel schönere Stadt gibt und
ja,
sowas.
Ja, stimmt.
Und ja, damit ist das so ein bisschen gleichzusetzen, würde ich sagen. Vielleicht auch halt für diejenigen, die ja jetzt die Städte nicht so im Kopf haben, sozusagen, in den USA. Sie hat eine Arbeiterstadt und ja auch Ford General genau. Motors gerade sehr präsent dann da immer ist und war.
Richtig, ja, genau. Ja, kommen wir wieder Stück für Stück weiter rein ins Geschehen. Ja, die Buy-Rates hier recht hoch, 1,2 Millionen. Und ECW diesmal auch, zum ersten Mal mit von der Partie in WWE-Sinne, da die ja 2006 dann halt angefangen haben, sich dann auch offiziell als Brand zu etablieren. Ja, auch sehr gut gemacht dann halt auch das mit Aretha Franklin, dass sie dann halt natürlich bei WrestleMania 3 halt schon ihren Auftritt hatte und jetzt 20 Jahre später auch mega cooler Effekt. Also feiere ich total. Bin ich auch totaler Fan davon. Es begrüßen uns hier natürlich auch die Kommentatoren, ne? Also die typischen von Raw mit JR und The King, also Jerry Lawler. So wie für SmackDown halt Michael Cole und natürlich ein Herr, den wir auch schon mal in der Vergangenheit schon hier reviewed haben, JBL, der auch wirklich hier wieder das Beste von sich gibt, also wie er total Entertainment ist, werden wir auch gleich schon beim ersten Match merken. Und natürlich dann für ECW, Tess und Joey Styles. Wir beginnen auch gleich schon mit dem ersten Match. Es ist dann etwas, was wir schon in unserer letzten WrestleMania angefangen hatte, das Money in the Bank Match. Hier sind es aber nicht 6 Teilnehmer, hier sind es, soweit ich weiß, 8 gewesen, ne?
Ja, genau.
Wir haben hier die Hardy Boys jeweils, also Matt und Jeff sind von der Partie. Dann King Booker und ja, ein ehemaliges Mitglied seines Courts mit Finlay. Dann haben wir Reddit AKO, beide Teilnehmer mit Randy und Edge. Von ECW haben wir natürlich hier den Publikumsliebling schlechthin, egal in welcher Arena, mit CM Punk. Und natürlich dann Mr. Kennedy. Was sagst du jetzt irgendwie zu der Anzahl und zu den Teilnehmern?
Die Teilnehmer an sich, muss ich sagen, das auf den ersten Blick ist ja jetzt niemand, der da so raussticht wie beispielsweise Kane, so in unserem WrestleMania 21 Review bei dem Money in the Bank Match. Da kann man sich eigentlich alle ja ziemlich gut vorstellen, sage ich jetzt mal so, in so einem Leitermatch. Die passen auch alle einigermaßen gut rein. Vielleicht, ja, Finlay noch ein kleines bisschen weniger, da kennt man jetzt nicht so für irgendwelche Ladder-Aktionen oder allgemein High-Flying-Sachen. Von anderen Teilnehmern hat man sowas zumindest schon mal in der Vergangenheit so gesehen. Ne? Gerade halt auch die Hardy Boys natürlich also innovativ, was da solche Matcharten auch so angeht. Und Mr. Kennedy ist natürlich ein interessanter Kandidat hier so gewesen, der da gerade so seinen Heel-Push sozusagen da sehr genossen hat, sehr genießen durfte. Und wie du schon gesagt hast, CM Punk ebenfalls wie immer Publikumsliebling. Ich weiß noch, so damals war ich natürlich auch schon beispielsweise von Edge und Randy Orton ein großer Fan, also besonders durch Orton war ich so Fan von Wrestle AKO. Und da war ich mir dann relativ unsicher, wen ich denn am liebsten hätte mit dem Sieg so davon kommen sehen. Aber ich denke mal, am Ende hätte man da eigentlich eine ganz gute Wahl getroffen, da kommen wir natürlich gleich zu.
Ja.
Und so gefiel mir das Teilnehmerfeld an sich eigentlich. Es kam jetzt einem währenddessen auch nicht immer so vor, als wären es jetzt irgendwie mit 8 Teilnehmern schon zu viele, so meiner Meinung nach. Es war trotzdem noch ein ganz guter Flow drin, weil immer mal wieder der eine oder dann der andere halt dann so die Oberhand hatte und halt kurz so ein bisschen dominieren durfte sozusagen. Und so kam immer ein guter Fluss eigentlich rein.
Da gehe ich auch mit. Das stimmt schon. Also hier hat man es, oder ich denke auch in anderen Money in the Bank Matches hat man das gut hinbekommen. Aber man neigt natürlich leider dazu, gerade in solchen mehrfachen, also multiple Man Matches, dass natürlich dann irgendwie, keine Ahnung, immer nur es einen kurzen Schlagabtausch zwischen zwei Wrestlern gibt. Und da sind die ganzen, also die restlichen 6 anderen dann irgendwie außerhalb des Rings und einer auf denen, die sind dann halt dann so lange angeschlagen, bis die 2 halt ihren Spot haben. Ich hätte mehr befürwortet, wenn man es halt bei 6 lässt. Nichtsdestotrotz haben die das gut gemacht in dem Match. Allerdings fing das Ganze nicht ganz so sauber an. Wir haben schon in den ersten Momenten schon ein paar unsaubere Aktionen wie von einem Mr. Kennedy, der mit seinem Hinterkopf gegen eine Leiter geknallt ist, nachdem Matt Hardy halt ausgewichen ist. Mr. Kennedy war auch ein bisschen halt dafür bekannt, unsauber zu sein. Dann natürlich CM Punk, der hat dann auch kurze Zeit später, glaube ich, nach so einem kleinen Wurf von Edge mit so einer Mini-Leiter auch schon angefangen zu bluten. Und dann würde ich auch schon sagen, gab es auch schon recht früh die Szene des Matches, ne, wo Edge draußen dann halt quer auf diese Leiter platziert wird und Jeff sich dann entschließt, eigentlich hätte er da schon den Koffer haben können, aber er sich entschließt dann halt von ganz oben auf Edge drauf zu springen und damit auch die Leiter zu zerbrechen.
Ja, genau. Das nahm dann natürlich auch schon mal quasi, war man ja danach dann wieder bei 6 Teilnehmern in diesem Match angekommen. Ja. Kurzzeitig, weil das ja die beiden dann doch aus dem Match genommen hat quasi. Edge natürlich, der den harten Bump hinnehmen musste. Das war natürlich auch nicht sehr angenehm, stelle ich mir vor, für Jeff. Denn da von ganz oben, wie du schon sagtest, das war ja noch extra so eine etwas größere Leiter, die da so genommen wurde. Und dann den ganzen Weg nach draußen. So Respekt auf jeden Fall für die Aktion, aber gut, von der Match-Logik her konnte man es natürlich jetzt nicht hundertprozentig verstehen, weil wie gesagt, er hätte das Match da einfach gewinnen können, also es war alles für ihn so wie auf dem Silberteller so serviert, wie man so schön sagt.
Ja.
Und er hat sich halt für diese waghalsige Aktion da so dann doch entschieden.
Wofür man ihn ja auch halt kennt, ne?
Also, ja, eben.
Die Hardys und natürlich Ash auch hier mit der von der Partie halt, ne, TLC-Matches geprägt. Aber wie du halt sagst, ne, danach ging das Ganze dann halt mit ja, 6 Teilnehmern weiter. Hat natürlich dann Platz geschaffen. Gut gebuckt, ja. Dann kam erstmal Mr. AKO mit ein paar AKOs um die Ecke und hat erstmal ja, einige verteilt, beziehungsweise einige damit ausgenockt. Booker durfte natürlich auch kurz was davon abhaben, revanchierte sich aber dann mit einem Bookend von der Leiter. Dann haben wir auch noch andere Szenen, also Szenen, wie zum Beispiel halt, dass Finlay und Matt ja, gegenseitig dann halt ja auch einen Schlagabtausch haben, es aber dann zu einem Celtic Cross von Finlay auf die Leiter gibt. Und ja, dann kommt auch schon langsam etwas, was für mich auch ein Störfaktor ist, mit unserem tollen Freund Hornswoggle,
ja, genau,
der auch mit von der Partie sein musste.
Also Finlay, der nach diesem Celtic Cross und den Aktionen an Matt Hardy eigentlich da im Begriff gewesen sein könnte, dieses Match zu gewinnen, nachdem er da die Leiter aufstellt. Aber selber, also er war, glaube ich, beispielsweise da auch am Bluten und so, und er war schon sehr geschafft und kaputt von dem Match. Das ist dann nicht geschafft, die Leiter da hochzuklettern. So, weshalb dann halt Hornswoggle rauskam und da sein Glück quasi damit versuchen wollte, das Match für Finlay sozusagen zu gewinnen. Da hat dann allerdings Mr. Kennedy was dagegen, der dann da so eine Aktion an Hornswoggle von der Leiter runter durchführte. Danach lieferte dieser sich dann mit CM Punk dann Schlagabtausch und Duell sozusagen auf der Leiter. Kennedy fiel dann auch herunter und eigentlich schon kurzer Zeit denken konnte, dass oh, CM Punk wird jetzt hier vielleicht gewinnen. Ne? Allerdings kam Kennedy wieder ins Geschehen zurück, schnappte sich da im Ring so eine andere Leiter und attackierte damit Punk, der dann wiederum halt dadurch runtergestoßen wurde. Kennedy selbst schafft es dann hochzuklettern und sich tatsächlich den Money in the Bank Koffer hier zu sichern, das Match für sich zu entscheiden. Dave Meltzer gab dem Ganzen 4,25 Sterne, eine wirklich hohe Bewertung so von ihm, also gerade für seine Verhältnisse.
Ja.
Ich wäre, glaube ich, noch ein bisschen ja, drunter gewesen, irgendwie bei 3,5 vielleicht würde ich das so ansiedeln. Das war jetzt kein total schlechtes Match oder sowas, aber wenn man sich auch an die Money in the Bank Matches, die es sonst noch so gab, beispielsweise auch das bei 21, was wir reviewed haben, was ja quasi fast perfekt sozusagen gewesen ist, da steht das dann doch ein bisschen hinten an. Und ja, ich weiß nicht, wie stehst du da zu der Bewertung von unserem guten Dave?
Ja, wie du schon gesagt hast, ne, also für mich auch sehr überraschend, dass er da dies so hoch bewertet hat. Ich würde aber auch mit 3,5 mitgehen und man hätte vielleicht hier und da nochmal irgendwie ein paar Wrestler austauschen können. Mir ist halt, ich hätte zum Beispiel, es gab halt die Wochen vor WrestleMania dann schon mal ein bisschen halt, wie soll ich sagen, ja, eine hohe Intention zwischen Edge und Randy Orton. Also die haben sich da irgendwie dann gar nicht mehr verstanden und man hat auch irgendwie gemerkt, dass sie eigentlich dabei waren, ja, sich selber, also den jeweils den anderen halt zu betrügen, also halt zu verarschen halt, ne, dass man da wirklich auch gemerkt hat, die sind jetzt nicht wirklich großartig mehr auf einer Seite, also jeder denkt nur noch an seinen Arsch. Und ich hätte eventuell halt dann daraus ein Match gemacht und hätte zum Beispiel halt jemanden, der im nächsten Match halt kommt, dann lieber dafür eingefügt, auch wenn er nicht so unbedingt in diese Stipulation passt, aber man hätte von Edge vs. Orton mehr gehabt als zu dem Match, zu dem wir gleich kommen. Ja, Mr. Kennedy, ich war damals sehr überrascht, aber hielt das wirklich auch für eine sehr gute Idee. Er hatte das Potenzial dazu, er war auch der ja, aufsteigende Star-Newcomer das vorherige Jahr 2006. Den hat man wirklich sehr gut gepusht. Da natürlich blöderweise eine Verletzung aufgetreten, die sich gar nicht wirklich als langwierig herausgestellt hatte. und man jetzt da auch, ja, ganz bitterweise dann irgendwie halt das Ganze dann halt auch wieder schnell halt dann AirDrop gegeben hat. Aber das hat er halt auch damals den Hintergrund gehabt, dass sich Undertaker und Batista dann halt in einem Match hat sich der Undertaker verletzt, der dann halt, ja, Champion war, und dann wollte man halt mit Plänen reingehen, dass dann halt Mr. Kennedy den Koffer einlöst und dann halt der Champion für diesen Zeitraum ist. Mhm. Gute Idee gewesen, weil dann hätte er gleich wieder ein Programm mit Batista gestartet. Die beiden haben ja, wie schon reviewed, beim Royal Rumble 2007 ein Match gehabt. Aus dem vorherigen Jahr hatten die ja auch schon mal Matches gegeneinander gehabt. Deswegen wirklich von der Storyline her sehr ideal gewesen. Sollte halt nicht sein. Schade um Kennedy. Ich denke mal, wir werden nochmal irgendwie in Zukunft nochmal auf ihn auch nochmal zurückkommen in dieser Zeit. Und ja, widmen uns dann schon zu dem eben angesprochenen zweiten Match.
Ein echtes Highlight.
Ein echtes Highlight. Ja, es geht hier um zwei große Männer. Einer wird wahrscheinlich wohl als der schlechteste, größte Mann oder einer der schlechtesten, größten Männer im Business bezeichnet. Der andere ist eigentlich eher genau das Gegenteil. Ein totaler Big Man, Top Man, den ich mir, wie gesagt, eher dann halt Money in the Bank Match gewünscht hätte. Weil, wie gesagt, von Orton und Edge hätte man mehr. Die Rede ist von Kane, sein Gegner, den ich eben gerade als erstes erwähnt habe, ist The Great Khali. Wir würden euch gerne hier mehr von erzählen, wie es zu diesem Match kam, aber um ehrlich zu sein, ist das einfach nur ein Lückenfüller gewesen.
So ein Interpromotional Match, ja, wie es immer so schön heißt, ne, zwischen den Brands mal so eingeworfen, sozusagen.
Ja, eben. Und ja, also man hatte dann nur in den vorherigen Wochen dann nur gewisse Eingriffe, überwiegend von Great Khali in Kane-Matches. Und irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht war das so langsam so der Start gewesen für einen Push, der sich dann über die kommenden Monate dann halt dann bestätigt hat, dass er dann in der Main-Event-Szene auftritt, der Great Khali. Und zwar hat man ihn hier gleich schon am Anfang des Matches stark dargestellt. Und er hat auch wirklich auch keine Aktion von Kane irgendwie, ja, man sagt ja, nicht gesellt, ne? Also nicht wirklich akzeptiert oder sie wirklich stark darstellen lassen. Und Kane, überraschenderweise hier, war er mir nur so halt der Aufbaugegner für Great Khali. Natürlich mit einem großen Mann sorgt es dann noch für mehr Glaubwürdigkeit. Das wurde dann in den recht kurzen Match dann die ganze Zeit dann halt auch dargestellt. Mhm. Es gab aber dann von Kane einen Body Slam, ne? Der dann so ein bisschen so an WrestleMania 3
erinnert. Ja, das war echt ein sehr cooler Moment auf jeden Fall.
Ja.
Also es gab dann auch zu dieser Zeit, wo Kane ja auch als Schauspieler sozusagen in See No Evil aufgetreten war. Und da hatte er, also ich ganz genau weiß ich jetzt ehrlich gesagt den Inhalt dieses Films nicht mehr, aber er war ja, glaube ich, irgendwie so ein Serienkiller und hatte da so eine Art Kette mit so einem Fleischerhaken dran befestigt dran, und die hat er dann überraschenderweise hier auch bei WrestleMania ausgepackt und wollte da auf Great Khali losgehen. Das ging dann halt natürlich ein bisschen nach hinten los. Kurz darauf konnte er allerdings mit so einer Aktion vom Top Rope punkten, die zwar Khali immer noch nicht von den Beinen geholt hat, aber woraufhin er sich da so quasi in den Seilen so gefangen sah. Also man kennt ja immer dieses Typische, wenn man so die Arme dann da drin so verwickelt hat, ne, im obersten Seil und dem mittleren Seil. Und das konnte Kane dann halt so ein bisschen nutzen, um ihn so, ja, zu schwächen und ihn dann halt diesen, ja, ikonischen, sag ich mal, Bodyslam-Moment so zu verpassen, der, wie schon gesagt, dass der an WrestleMania 3 da erinnert hat. Khali allerdings kam davon schnell zurück, konnte sich halt schnell erholen, weil, wie du auch schon erwähnt hast, so der hat dann nicht wirklich gesellt, diese Aktion, er hat das nicht wirklich so, ja, verkauft, also der hat es nicht so wirklich gut dargestellt oder halt, ja, als wenn ihm da gar nichts halt irgendwie was anhaben könnte. Es gab dann den typischen Double-Handed-Jokes dann von ihm, und so konnte er dann das Match auch gewinnen. Ein sehr, muss man sagen, noch respektlosen Cover, weil er da nur einfach seinen riesigen Fuß so auf Kanes Brust so gestellt hat und dann quasi mit dem einen Fuß dann nur so im Stehen gecovert hat und das halt dann noch so durchging. Nach dem Match hat sich dann noch diese eben angesprochene Kette da von Kane so genommen und ihn dann mit noch so ein bisschen gewürgt. Und das ist dann auch jetzt so das Ende dieses Segments bzw. dieses Matches. unser guter Dave, wir sind diesmal deutlich runter von dem Money in the Bank Match Rating und gab einen Stern. Ja, ich weiß ehrlich gesagt nicht mal, ob ich überhaupt jetzt so mit einem Stern mitgehen würde. Und das ist da vielleicht eher, wie es ja Dave manchmal hat, wenn er so keine Bewertung abgibt oder so. Und das wäre für mich schon fast eher so ein Fall dafür.
Okay.
Oder halt einen halben Stern, wenn man dann irgendwas geben wollen würde.
Okay.
Und ja, also höchstwahrscheinlich irgendwie so mitunter eines der schlechtesten WrestleMania-Matches, die es bestimmt so gibt, wenn man mich fragt. Gerade natürlich auch durch The Great Khali. So Kane kann man ja jetzt nicht viel so Schuld daran geben. So, er sollte sich da halt als der ein bisschen der darstellen, der so da dominiert wird, um dann halt Great Khali stark aussehen zu lassen. Und ja, die Rolle, wenn man das so im Positiven mal formulieren will, das hat dann ja ganz gut dargestellt. Aber ja, also das ist wirklich so ein WrestleMania-Moment, WrestleMania-Match zum Vergessen, bis wirklich auf diesen Body Slam, der halt ganz cool war.
Ja, eben. Also so auf diese kleinen, also wie wir es ja gerade schon reviewt haben, bis auf die Momente ist wirklich nichts Großes mit dabei. Ich gehe dennoch mit einem Stern mit. 0,5, denke ich mal, würde ich immer geben, wenn überhaupt zumindest irgendwo halt ein ja, Match mit Moves, Wrestling-Moves stattfindet.
Mhm.
Und hier, wie gesagt, diese paar Aktionen, die wir halt erwähnt haben, kann man mit einem Stern mitgehen. Das sollte aber nicht deren letztes Aufeinandertreffen sein. Im Laufe des Jahres ja, trafen die beiden wieder aufeinander, unter anderem dann bei dem großen Push, den wir erwähnt haben, von Khali beim Great American Bash in einem Triple Threat Match. Batista war auch mit von der Partie. Aber auch das werden wir sicherlich dann noch in der Zukunft nochmal genauer erläutern. Bevor es zum dritten Match kommt, gibt es nochmal ein kurzes Backstage-Segment. Hier haben wir natürlich auch einen Charakter, auch sehr geprägt in der Zeit mit Eugene. Sehr interessant. Der wurde kurz vor WrestleMania dann nochmal ja, kahl rasiert von dem Chairman, dem Präsidenten der WWE oder ja, dem Boss der WWE von Vince McMahon. Und ja, Crime Time kam hinzu, wollten ihnen alle ein bisschen Trost schenken und dann gab es noch etliche andere. Das ist halt so dieses Typische, wenn man halt gewisse Legenden irgendwie bei WrestleMania ja, kurz reinschmeißen möchte. Und das war halt dieses Segment, was dann am Ende von Ron Simmons mit einem Damn abgeschlossen worden ist.
Also ich glaube, was Besseres könnte man da auch nicht sagen, wenn gerade in diesem Segment, um das nochmal ganz, ganz kurz nur so anzusprechen, da kam ja Crime Time mit dem damals so ja, beliebten Extreme Exposé, also Kelly, Layla und Brooke, also Miss Tessmacher kennt man sie vielleicht auch bei TNA dann später, die da so eine kleine Dance-Show eigentlich ablieferten, wo Eugene allerdings relativ desinteressiert war. Allerdings kam dann in ähnlichen Outfits sehr zur Freude von Eugene The Fabulous Moolah und Mae Young dazu, wo man sich dann auch wieder denken konnte, so okay, das Segment hat auf jeden Fall auch Vince verfasst.
Ja,
und definitiv. Die dann auch diese Moves halt kamen. Dann, ja, wie schon gesagt, dass der ganze Legendenauflauf und dass die Bros waren dabei, Sergeant Slaughter, Jimmy Hart, Ricky Steamboat und eben zu Ende
Damn. Ja, eben. Aber damit entfernen wir uns dann auch von diesem Segment zum Glück. Du hast es, wie schon erwähnt, das kann nur, also sobald Fabius Müller und Mae Young da irgendwie mit von der Partie sind, dann kann es nur Vince-Gedanken sein.
Ja, das stimmt.
Vince muss irgendwas Verstörendes in seiner Kindheit erlitten haben, dass er auf so einen schrägen Humor kommt. Kurt Engel hat es letztens in seiner Podcast-Folge halt auch erwähnt, ne? Vince McMahon ist ein guter, aber er hat halt einen total, ja, eigenartigen, verstörenden Humor. Ja, nichtsdestotrotz, wir kommen auch jetzt zu Match 3 des Abends. Hier geht es um den United States Titel, der auf dem Spiel steht. United States Champion damals zu der Zeit, der auch recht lange das Geschehen dominiert hatte um den United States Titel, Chris Benoit. Und der hat wirklich den Titel sehr viel Prestige gegeben, wo ich auch fand, dass er da auch dann gut aufgehoben war. Er war natürlich, was seine Mic-Skills angeht, nicht wirklich so für ein Main-Event gedacht, weil ja, irgendwie rückblickend betrachtet halt, wie gesagt, am Mic nicht der Beste. Mhm. Aber der hat den Titel so viel Prestige gegeben und ich denke mal, wenn man halt so an United States Champion denkt, dann wird ein Name wie Cena und ich denke mal auch sein Name fallen. Ja, wenn man sich denkt, der United States Champion schlechthin. Sein Gegner, einer, der heute noch präsent ist, was mich natürlich sehr freut, von uns beiden ein großer Liebling mit MVP. Damals schon mega interessanter Charakter gewesen. Seine Anfänge da im Oktober 2006, wo er dann halt auch sein Pay-Per-View-Debüt gab bei No Mercy und dann halt sich dann sofort in einer Rivalität mit Kane befand und dann immer Stück für Stück dann halt zum glaubwürdigen Star avancierte. Und ja, hier hatten die beiden schon vorab eine ja, Kurzgeschichte. Also die hatten nochmal ein Six-Man-Tag bei No Way Out, wo MVP mit den mit Eminem war und Chris Benoit mit den Hardys. Und jetzt kommt es zu deren ja, One-on-One-Match. Ja, ist zum Start eigentlich recht viele Konteraktionen der beiden. Ne? Man muss sagen, MVP dafür, dass, weiß ich nicht, also verglichen zu Benoit hat er jetzt nicht wirklich so eine große Vergangenheit mit dem Wrestling. Jahrelang oder lange Zeit auch im Knast gewesen wegen Raub. Und dann aber wirklich, wenn es um Wrestlerische geht, ich erinnere zum Beispiel an deren Match bei den kommenden Pay-Per-View mit Backlash, mega gut gemacht, also da haben beide richtig gut geworkt. Und hier natürlich halt auch, ne, dass MVP gerade da gegen den technisch besten Wrestler halt da mithalten kann.
Ja, auf jeden Fall beeindruckend gewesen.
Ja, genau. Und hier war auch ein bisschen halt MVPs, also das ist immer so ein bisschen bekannt beim Wrestling, dass man immer auf eine bestimmte Stelle den Gegner schwächen möchte. Hier scheint es wohl MVP auf Benoits Schultern abgesehen zu haben, aber der konnte da auch gut mithalten und verteilte seine typischen German Suplexes, das waren meistens dann immer drei hintereinander. Mhm. Es gibt dann noch aber einen Superplex von MVP, ja, versucht dann halt ein schnelles Cover, was dann aber halt nur bis 2 geht. Ja, es war hier eigentlich recht kurz gehalten, schnelles Hin und Her der beiden. Also, ja, man hat sich da, man hat versucht, das Match auf einem gleichen Niveau zu halten. Hier lässt man wirklich MVP stark darstellen. So ein ja, Signature kann man sagen mit Ballin, wo er dann halt dann Anlauf nimmt und dann irgendwie mit einem Elbow auf ihn draufspringen möchte, macht er vorher noch diesen, ja, genau, Basketballwurf.
Fand ich auch immer richtig cool.
Ja, yeah, also der war total ein kreativer Typ. Ne? Man sieht es hier heute mit The Hurt Business, ne, mega gut. Hier ist natürlich der Move misslungen und ja, danach gibt es ja nochmal die typischen German Suplexes und den Diving Headbutt, der dann schlussendlich zur Titelverteidigung ja, kommt, dient. Mhm. 3,25, okay. Also 3,25 von Dave möchte ich damit halt angehen.
Für mich unser Kollege.
Unser Kollege, genau, unser geschätzter Kollege. So ein paar Anrufe getätigt mit dem guten Dave. Nein, für mich ein bisschen überraschend, um ehrlich zu sein, weil, weiß ich nicht, so ein bisschen zu kurz gehalten.
Ja, das war schon gerade für auch so ein Titelmatch dann doch auch sehr, sehr kurz gehalten. Das war jetzt gerade auch im Vergleich zu dem Match vorher mit Khali und Kane, was gar nicht mal so viele Unterschiede, was die Matchlänge so angeht. Gerade halt, wie gesagt, wenn es eben hier noch um den Titel dann so ging. Einer, der, gerade wenn man jetzt WrestleMania als Ganzes betrachtet, wenigeren Titel, die so auf dem Spiel stehen, hat halt die beiden World-Title-Matches. Aber beispielsweise der Intercontinental-Titel stand nicht auf dem Spiel, der ECW World-Title auch nicht, weil da die jeweiligen Champions sich gegeneinander gegenüberstanden, kamen wir ja später nochmal dazu. Und sollte man halt hier mit dem United States-Titel noch einen sehr prestigeträchtigen Titel, der auch gerade, wie du ja schön erwähnt hast, verdientermaßen auch erwähnt hast, das Lob für Benoit, der es halt wirklich nochmal auf so ein besseres Level so gehoben hat, gerade auch zu dieser Zeit. Ja, hätte man vielleicht auch so ein bisschen mehr Zeit zu investieren können. Und ein bisschen schade, dass das nicht so gekommen ist. Die beiden haben natürlich trotzdem so ein solides Match gezeigt. Wären vielleicht auch halt irgendwo in diesem Bereich, aber ja, ich weiß jetzt nicht. Vielleicht so 3 Sterne schweben mir da so in Gedanken vor,
ja, wenn
ich mich an dieses Match zurückerinnere.
Ja.
Und ja, das ist halt wirklich so ein perfektes 3-Sterne-Match sozusagen, wo es halt so genau zwischen diesen Sachen so steht. Das ist halt nicht herausstechend gut, aber halt auch nicht irgendwie auffällig schlecht oder keine Ahnung, dass man da jetzt große Negativpunkte halt abgesehen von der Länge so nennen konnte.
Richtig.
Und ja, so danach ging es dann auch relativ schnell wieder weiter im Programm. Und hier natürlich erst nochmal diese Hall of Fame Class, wie es ja immer sehr gerne bei WrestleMania gemacht wird, auf der Bühne präsentiert wird. Das war in diesem Jahr unter anderem halt auch Dusty Rhodes, Mr. Perfect, die Kommentatorenlegenden Jerry Lawler und JR, die sich da beide präsentieren durften. Noch ein gewisser Nick Bockwinkel und Mr. Fuji, sowie der Original Sheik, der natürlich leider da nicht mehr persönlich vor Ort sein konnte, weil der ja zuvor dann schon verstorben gewesen ist und da von seiner Frau, glaube ich, ja, repräsentativ in die Hall of Fame so eingeführt wurde. Immer wieder noch ein schöner kleiner Moment, dass man denen da ihren Moment da auch nochmal so gibt. Nicht nur halt bei der Hall of Fame-Zeremonie, sondern auch nochmal bei WrestleMania selbst. Ist immer ganz nice. Und ja, da hat sich sozusagen ein kleines bisschen die Crowd erholen können, sage ich mal. Und hatte dann natürlich sehr viel Energie für das nächste Match, wo dann der World Heavyweight-Titel auf dem Spiel stand. Der Royal Rumble-Gewinner 2007, wie auch in unserem Review damals erwähnt, der Undertaker trifft hier auf The Animal Batista. Und somit dann also schon, ja, inmitten der Show, sage ich mal, das Titelmatch für SmackDown. Hätte man vielleicht auch als Main-Event-Match ansetzen können. Ne? Da gibt es dann später, kann ich schon mal kurz vorwegnehmen, da eben das WWE-Titelmatch zwischen Shawn Michaels und John Cena. Ich denke, das gab beide Matches, hatten da so ihre Ansprüche so für sich. Jetzt nehmen wir so frei raus. Welches der beiden hättest du eher so im Main-Event gelassen, so wie es jetzt passiert ist? Oder vielleicht dann doch irgendwie andersherum?
Im Nachhinein oder im Großen und Ganzen war schon die richtige Entscheidung. Shawn Michaels natürlich, ne, ist bekannt für großartige Matches. Cena, das Aushängeschild. Also damit hat man schon das Richtige gemacht. Aber wirklich so von den Namen her, das war richtig, also auch wenn du dir nur halt Batista gegen Undertaker liest, dann kannst du auch sagen, Main-Event-Match. Für mich nur sehr überraschend, dass es das vierte Match schon auf der Card war. Mhm. Ich hätte das wirklich dann, weiß ich nicht, also als drittletztes Match gehabt, weil man macht nochmal zwischen den zwei Main-Events nochmal ein kurzes Pinkelpause-Match.
Ja, genau.
Oder, also ich hätte hier dann eventuell einfach so den Spot getauscht mit dem Billionaires-Match.
Ja, da gebe ich dir auch recht.
Dass man halt auf das vierte Match halt gleich dann das Battle of the Billionaires-Match gehabt hätte und dann halt das World Heavyweight Titelmatch dann auf Match Nummer 6. Also gut, wenn du da mitgehst, ich hätte dich jetzt natürlich auch zurückgefragt,
ja.
Aber ich denke, du wärst also auch da mit Cena geblieben.
Die wären mir dann genau so auch gekommen. Mhm. Also besonders halt dieser Tausch mit dem Battle of the Billionaires. So, Cena und Michaels im Main Event hat am Ende, denke ich, schon gut funktioniert. Klar, so zu der Zeit, muss man natürlich auch fairerweise sagen, war Cena wie eigentlich viele Zeit in seiner Karriere, so dass er da die Crowd so ein bisschen so gesplittet hatte, sage ich mal. Und es gab sehr viele Cena-Fans, auch sehr viele, die dann doch eher am Buhnen gewesen sind. Und werden dann natürlich so mit der hundertprozentigen, sage ich mal, wie es immer so schön heißt, so die Zuschauer happy nach Hause schicken gegangen wäre, hätte man das natürlich tauschen können, aber ich denke mal von den Namen her und allem drum und dran spricht da halt nichts dagegen, das so zu lassen, wie es dann jetzt so war, also was jetzt nur den Main-Event-Spot an sich angeht. Wie gesagt, das mit dem Battle of the Billionaires dann zu tauschen, wäre, denke ich, dann auch eine schlaue Entscheidung gewesen. Aber gut, starten wir mal in dieses Match hier rein, wo wir jetzt schon da sind, sozusagen. Wenn auch noch früh in der Card. Startet hier auch gleich mal rein mit einem schönen Spear von Batista, bei dem man dann schon, oder nachdem, besser gesagt, man schon gemerkt hat, dass die Crowd hier sehr pro Undertaker war oder ja, anti-Batista, wenn man so möchte. Also da gab es dann schon relativ laute Buhrufe dagegen, dass dann hier Undertaker gleich so Attacken hinnehmen musste. Es gab dann noch weitere gute Aktionen von Batista, unter anderem auch einen Dive vom Top Rope, wo dann auch erstmal Michael Cole ziemlich zu ausgerastet ist, weil er scheinbar in seinem ganzen Leben noch nie gesehen hat, dass Batista irgendeine Top Rope Aktion ausgeführt hat. Also irgendwie sehr unterhaltsam, wie er das dann da so reingeschrien hat.
I've never seen a move like this from Batista before, oder irgendwie sowas. Ja,
genau. Ne? I swear to God.
Ja, stimmt, genau.
Jedenfalls richtig unterhaltsam. Es gab, also wo wir gerade aber dann von schönen Dives sprechen, da gab es dann einen sehr, sehr schönen vom Undertaker, seinen, ja, den Signature-Dive, den er öfter mal über die Jahre gezeigt hat, so einfach aus dem Stand raus, übers oberste Seil und danach draußen, also wirklich immer sehr imposant.
Yeah.
Da kann man eigentlich nur ein Zitat nennen, und zwar: Die Kraft des Undertaker kennt keine Grenzen. natürlich einmal von unseren deutschen Kommentatoren ausgespuckt, sozusagen. Das ist einmal ein Satz, der zwischen uns ja noch sehr im Kopf geblieben ist.
Richtig.
Also auch so ein kleines bisschen als ein Meme vielleicht, so nach dem Motto. und zwar so in der heutigen Jugendsprache so zu verfassen. Ja, draußen außerhalb des Rings ging es dann damit weiter, dass Batista dem Undertaker einen Running Power Slam verpasst hatte, und zwar auf den Kommentatorentischen. Also das fing auf dem einen Kommentatorentisch an, und wo er dann mit dem Undertaker gepackt hat und quasi loslief und auf den nebengelegenen Kommentatorentisch eben diesen Slam durchführte. Beide schafften es allerdings wieder rechtzeitig in den Ring zurückzukehren. Dort geht es dann auch wirklich weiter hin und her. Also es gab gute Aktionen von beiden. Die Crowd war mittlerweile dann hier auch so richtig gut mit dabei, on fire, wie man so schön sagt. Und da gab es dann jetzt auch gar nicht mehr so deutlich ja, Batista-Hater, sage ich jetzt mal so, ne? Die waren einfach nur so richtig gut in dem Match dabei, so die Crowd. Es gab dann diese, ja, typischen, klassischen Punches in der Ecke, bei der natürlich die Crowd auch immer sehr schön mitzählt von Batista an dieser Stelle, der dann allerdings von Undertaker zum Last Ride gepackt wird, der auch durchgeht. Das gab er allerdings danach nicht. Er soll dann auch ebenso eine Powerbomb, natürlich die wohlbekannte Batista-Bomb von Batista geben, und gibt es auch. Undertaker allerdings kann da auch aus dem Cover sich befreien. Nach einigen weiteren Aktionen von beiden, nachdem, also wirklich, also noch mal alles gar, ganz genau zu erwähnen, würde wahrscheinlich hier ein bisschen den Rahmen dann auch sprengen für dieses Match. Also es ging halt noch einige Minuten so weiter mit dem großen Hin und Her. Gab es dann tatsächlich den Tombstone Piledriver von Undertaker, erfolgreich gegen Batista, der sich hier dann durch diese Aktion, durch seinen Finisher eben auch den Sieg und den World Heavyweight Titel sichert und zu der Zeit damals auch das 15:0 seiner Streak bei WrestleMania. 4 Sterne glatt gab es von Dave Meltzer. Ich denke, da würde ich persönlich auch das erste Mal am Abend ein Rating finden, bei dem ich mal mit Dave mitgehen kann. Nicht, dass er irgendwie unterbieten möchte oder überbieten vielleicht später, wer weiß. Und ja, also echt ein richtig solide geworktes Match und halt mit dem Endresultat auch gerade der Grund, weswegen ich das nochmal angesprochen hatte, mit dem, welches da vielleicht passender Main Event gewesen wäre, weil es war natürlich eine coole Szene danach, wie er dann mit dem Titel da posiert und die Crowd war einfach überhappy und so. Ne? Hätte natürlich bei einer x-beliebigen anderen WrestleMania-Card, sag ich mal, wenn man es nicht Cena gegen Shawn gehabt hätte, hätte man das gut und gerne auch in dem Main-Event-Spot getan, denke ich mal. Weil das wäre schon ein gutes Highlight, ein guter Endpunkt für so ein Pay-Per-View gewesen. Und ja, hat auf jeden Fall auf ganzer Linie überzeugt.
Richtig. Da gehe ich auf jeden Fall mit. Also ich bleibe da auch bei 4 Sternen. Es ist die ja, Rivalität schlechthin. Also ich kann mich auch noch damals erinnern, wie das Ganze seit langsam aufgebaut worden ist, ne? Schon die Wochen vor Royal Rumble, wo ja Mr. Kennedy dann halt das Bitte Clock Match gewonnen hat und dann so ein bisschen halt damit halt den Undertaker ausgetrickst hatte, der dann irgendwie auch ein bisschen halt ja mit vor einer Partie dann sein sollte, aber das fing dann immer Stück für Stück an, ne? Auch dann der ganze Aufbau zu WrestleMania, ich fand ihn damals so interessant, also mega gut gemacht. Und für mich war wirklich auch damals Batista so der Erste, wo ich mir dann so gedacht habe, ich glaube, das könnte derjenige sein, der halt dann die Streak bricht. Weil der war halt wirklich schon so, ja, schon so top, wo ich mir dann so gedacht habe, okay, so, das war wirklich für mich der erste Gedanke, wo ich dann so sage, okay, das ist, könnte wirklich dann auch zu einem Sieg von Batista folgen. Mhm. Also ich hätte da wirklich nicht im Kopf gehabt, wer das Match gewinnen sollte.
Stimmt auf jeden Fall.
Und ja, wir werden dann auch da in Zukunft auf diese Rivalität eingehen. Wie gesagt, das war nicht das Ende, das war sogar recht noch am Anfang der Rivalität. Und wie gesagt, da könnt ihr auch noch gespannt sein, dass wir das auch mal noch in Zukunft drauf eingehen werden. Ja, von einem großen Match sollte sich dann aber jetzt erstmal, ja, die sollten sich die Zuschauer dort vor Ort erstmal erholen mit einem Match, was, ja, ein ECW-Match von der ECW-Brand, ein, ja, 4 gegen 4, Eight-Man, also ein Eight-Man-Tag. Hier auf der einen Seite die ECW Originals mit RVD, Sabu, The Sandman, Tommy Dreamer und ihre Gegner, welche, die natürlich das Ganze halt, ja, die so eher für das Neuere stehen, The New Breed auch genannt, Elijah Burke, Kevin Thorne, der auch damals unter Mordecai vorher bekannt war, Marcus Corvon, der vorher eine, ja, eine Regentschaft in TNA hatte unter dem Namen Monty Brown, und Matt Striker, ja, der später für meiner Meinung nach ein guter Kommentator werden sollte.
Da gebe ich dir auf jeden Fall recht.
Ja, hier gibt es eigentlich nicht viel zu erzählen, ne? Also hier der die kurze Vorgeschichte halt wirklich, also wie es halt schon sagt, ne, so ECW-Originale, und dann gibt es halt welche, die, ja, dann zeigen wollen, ihr seid jetzt zu alt, das ist unsere Zeit, wir möchten hier das Ganze übernehmen. Und ja, das Match geht auch hier nicht wirklich lange. Wie gesagt, die Zuschauer ein bisschen halt fertig von dem Match vorher, was man auch verstehen kann. Deswegen war das Match auch, ja, recht gut platziert. Hätte man vielleicht auch nochmal mit dem Diven-Match tauschen können. Ja, man hat hier erstmal auch zwei, also schöne Double-Team-Moves von Sandman und Sabu gegen Matt Striker. Kurze Zeit wird dann auch Dreamer in die Mangel genommen, bis er zu einem Konter es schafft und dann den Tag an RVD dann halt abgibt. Allerdings steckt erstmal nach, ja, einer Zeit lang, wo RVD aufgeräumt hat, Marcus Corvon RVD nieder. Sabu kommt dann nochmal um die Ecke mit einem Dive vom Top Rope, auch recht gut gemacht, obwohl ja Sabu immer so ein bisschen bekannt ist fürs Botchen.
Mhm. Ja, die Landung sah auch ein kleines bisschen schmerzhaft aus für Sabu an der Stelle, aber ja. Ich glaube, der Typ hat echt schon alles irgendwie auf seinen Nacken abbekommen, was es überhaupt so geht. Also da, für seine Verhältnisse war das noch relativ safe.
Kennst du das Video, wo Chris Verweilen auf seinen Nacken fallen ist?
Ja, boah, ich glaube, das habe ich mal gesehen. Ey,
das ist mir gerade jetzt, wo du es erwähnt hast, ist mir das gerade in den Kopf gekommen. Ja, also es gibt hier wegen des Matches auch danach ein totales Drunter drüber, wo wirklich alle davon beteiligt sind. Letztendlich schafft es dann RVD, nachdem er halt dann, ja, niedergestreckt worden ist von Corvon, dann doch, zeigt den 5-Star Frog Splash an Matt Striker. Und somit schaffen die ECW Originals den Sieg, ja, auf ihrer Seite zu tragen.
Mhm.
2,25 Sterne. Ich kann mich damals erinnern, also weiß ich nicht, fand ich enttäuschend, das Match. Also.
Ja, also es. Und wie eins, wo mir jetzt so fast gar nichts irgendwie in Erinnerung von geblieben ist, muss man ganz ehrlich sagen.
Ja.
Vielleicht so noch bis auf die Entrances, das wäre natürlich so ganz cool. Also halt, ich bin jetzt nie so ein, sowieso nie ein riesen ECW-Fan gewesen, deswegen haben die jetzt die Originals jetzt auch da nicht unbedingt so die größte Emotion so aus einem so rausgeholt oder so.
Ja.
Also war trotzdem ganz cool, halt mit den das ist so ein WrestleMania-Entrance so von Sandman, wie er da so die Crowd dann so reinkam, halt mit den anderen Originals, ne, das für die vor allem bestimmt auch ein cooler Moment gewesen, der Grand Stage of Them All sich mal präsentieren zu dürfen. Wenn es halt auch natürlich so diese, ja, neue ECW so war, die neue ECW, die ein bisschen im Nachhinein immer, ja, in ein bisschen schlechterem Licht so steht, natürlich als das damals das wirklich Originale, ne, weil es ja nicht mehr so um die totalen Hardcore-Sachen dann so ging, sondern halt eben die New Breed, wie sie ja hier auch sich genannt haben, und das Wrestlerische sich dann eher bemüht haben und dann da auch ganz gut ausgesehen haben. Bis halt auf dieses Match hier natürlich, wo die dann den Kürzeren gezogen haben. Was ja aber, denke ich, auch wenig überraschend ist eigentlich, dass man hier so die Originals hat gewinnen lassen.
So, und nachdem wir von dieser Pinkelpause da, ja, uns ein wenig erholt haben, kommen wir dann zu dem Match, wie wir schon eben gerade auch dann halt ja, erläutert haben oder gesagt haben, dass wir es dann eigentlich mit dem Weltschwergewichtstitel getauscht hätten. Und zwar das Battle of the Billionaires Match, Hair vs. Hair. Also der Verlierer würde dann seine Haarpracht ja, geschnitten bekommen, rasiert bekommen, sogar noch live im Ring. Hier ist natürlich die Vorgeschichte. Es gab so Anfang Januar des Jahres da so, ich glaube, so einen kleinen ja, Wahlkriegskampf mit Rosie O'Donnell, glaube ich, da und Donald Trump. Und Vince McMahon wollte sich halt damit so einen Spaß erlauben und sich dann halt darüber lustig machen, indem er halt zwei ja, Schauspieler da irgendwie in den Ring geschickt hat und die dann irgendwie halt die beiden dann jeweils verkörpern sollten. Donald Trump gefiel das dann irgendwie nicht so und der hat sich dann in den laufenden Wochen dann halt auch zu Wort gemeldet, wo dann halt Stück für Stück das Ganze dann halt ja angesetzt worden ist. Ideal hier wäre wirklich der eigentliche Plan gewesen, dass hier auf den jeweiligen Seiten Hulk Hogan versus The Big Show gewesen wäre, weil ich meine, das passt ja zu WrestleMania 3, ne? Also Big Show, der ja unter anderem halt auch als der angebliche Sohn von Andre the Giant ja gehandelt worden ist oder bezeichnet worden ist. Und das hätte das Ganze wirklich interessanter gemacht. Dann ist man eine Weile lang auch mit der Idee, hatte man die Idee, King Booker auf der Seite von Vince McMahon und auf der Seite von Donald Trump wäre es Shawn Michaels gewesen. Wäre natürlich was da was Interessantes natürlich für King Booker gewesen, der dann mal wenigstens ein, ja, ein Match gehabt hätte bei WrestleMania von größerer Bedeutung.
Ja, stimmt.
Das wurde auch, glaube ich, dann aber fallen gelassen, nachdem dann sich dann Triple H verletzt hatte, weil Triple H der eigentliche geplante Gegner für John Cena gewesen wäre. Im Nachhinein, meiner Meinung nach, sehr gut, dass es dann doch nicht so dazu gekommen ist, wie eigentlich die Pläne waren. Ja, und hier sind dann schlussendlich die finalen Entscheidungen fiel dann auf Bobby Lashley seitens von Donald Trump und Umaga seitens von Vince McMahon, weil man natürlich hier versucht hat, mit Bobby Lashley ja, ihn so zu pushen und man ist natürlich jetzt 14 Jahre später da, wo Bobby Lashley WWE-Champion ist. Freut mich natürlich, ich denke mal, dich genauso, dass er es auch endlich mal dann, geschafft hat, das, was, worauf man damals hinausgearbeitet hatte, jetzt geschafft zu haben, dass er mal endlich WWE-Champion ist und das sogar noch mit dem bedeuteren Titel, mit dem WWE-Titel.
Auf jeden Fall.
Und ja, hier natürlich das Ganze wieder ein bisschen halt attraktiver darzustellen. Ein bisschen geht es mir langsam auch auf die Nerven, dass Steve Austin da mal den ja, Ringrichter spielen muss oder spielt. Ja, hau uns mal mit ein paar Sachen um, die jetzt so während des Matches stattfanden.
Also erstmal stimme ich dir nochmal ganz kurz zu, dass einfach jedes Mal so dieser, ja, dass man auf so diese geforste, also gezwungene Art und Weise so versucht, die Forster immer wieder auf so eine WrestleMania-Card so zu bekommen, einfach in irgendwelchen Segmenten oder halt dann so ganz oft und jetzt so ein Special Guest Referee, jetzt halt auch hier, geht mir auch schon so ziemlich auf die Nerven, dann lassen wir noch auf was anderes, worauf wir dann später noch hier zu sprechen kommen, vielleicht weiß ich schon, worum es geht, aber wir starten erstmal in dieses Match, die beiden starten dann mit sehr harten Schlägen gegeneinander. Es gibt dann unter anderem auch einen Shoulderblock von Lashley, der auch schon sehr, ja, sehr hart gehittet hat. Es soll dann auch schon ein Cover danach kommen. Und beziehungsweise das kommt auch. Und Estrada, der Manager von Umaga, der natürlich auch ebenso wie Vince und Donald Trump da Ringside ist, mischte sich dann ein und packte sich da Umagas Bein bzw. seinen Fuß und tat den dann so das oberste Seil, um den Pin dann so zu unterbrechen. Zum für mich dann noch ein kleines bisschen komisch gewesen, weil es gleich so wirklich zu Beginn so passiert ist. Einer auf den Cover wäre jetzt schon so durchgegangen, aber gut, trotzdem schon mal ganz cool gemacht, um halt zu zeigen, dass die, die sind dann auch zur Stelle, um da einzugreifen, falls irgendwas schief laufen sollte. Lashley allerdings wollte sich das gar nicht lange gefallen lassen und holte sich da Estrada in den Ring, verpasste ihm da seinen typischen Power Slam. Es gab dann infolgedessen sehr, sehr coole Bumps von beiden, zuerst von Umaga, der hier wirklich kopfüber mit so einer Art Salto nach draußen flog, nachdem er da auf Lashley zugerannt war, der dann allerdings auswich und halt so dieses oberste Seil so nach unten zog, wodurch dann halt Umaga darüber gepurzelt ist, sozusagen, auf sehr schmerzhafte Art und Weise. Und kurz danach ging es quasi andersrum, nochmal ähnlich zur Sache. Und zwar wollte da Lashley Umaga ein Spear verpassen. Umaga konnte allerdings ausweichen und so hat dann Lashley ins Leere, beziehungsweise so durch dieses mittlere Seil da so gespiert und ist dann halt auch nach draußen rausgeflogen. Steve Austin, der konnte sich natürlich nicht nehmen lassen, sich da während des Matches auch mit beiden anzulegen, immer mal wieder, weil die natürlich auch meinten, dass er nicht so schnell oder nicht schnell genug da die Pins zählen würde und dies und das. Und dann ja, hört man ja mit seinen typischen so, wenn man so kein Wort versteht. So, da müsste man eigentlich so Wort chanten, ja. Und, nicht immer an seine Gegner. Naja, ein bisschen später gibt es dann den Samoan-Drop von Umaga, woraufhin man dann auch noch sieht, dass Vince auf den Apron klettert. Eigentlich so ein bisschen unklar, warum, weil er seinen Schützling sich da gerade gut gemacht hat. Ne? Und in dieser Ablenkung kommt es dann dazu, dass Bobby Lashley von Umaga so, ja, so eine Art Whip-In kann man es eigentlich so nennen, so in Richtung der Seile da geschleudert wurde und dann halt Vince, der da immer noch oben stand, runtergestoßen hat. Der war dann erstmal kurzzeitig dann so außer Gefecht gesetzt. Ebenso wie die beiden Wrestler im Ring auch, lagen da halt etwas K.O. Und Steve Austin fing dann halt auch ja seinen Ten-Count sozusagen an, gelangte sogar den ganzen Weg so bis zu 9 und hörte dann allerdings auf zu zählen, weil er dann halt so, ja, auch mal wieder dieses typische ein auf den so, oh, ich will hier einen Gewinner sehen, so, ne? Und hat dann so nicht die beiden ausgezählt, sondern ließ das halt so weiterlaufen. Draußen sah man dann, wie Shane McMahon dazu kam, halt in die Arena kam, um sich da halt um seinen Vater so ein bisschen zu kümmern, um nach ihm zu sehen. Und der ließ sich dann natürlich auch nicht nehmen, dann später noch in dieses Match hier einzugreifen. Erstmal kam es allerdings dazu, dass Austin, warum auch immer, Umaga da von Lashley runtergezogen hat. Und dann, nachdem er sich da so ein bisschen an ihm ja, zu schaffen machte, worauf es ja eigentlich in einem Match ankommt. Deswegen, wie gesagt, unklar, warum er jetzt Steve Austin gerade da dann eingreifen wollte. Naja, danach, oder halt das Reaktion darauf, gab es dann von Umaga den Samoan Spike an Steve Austin. Ein Wunder, dass der mal irgendwie was zählen muss, ehrlich gesagt.
Eben.
Das fand ich schon einen ganz coolen Moment. Shane McMahon griff dann in das Match ein. Es gab dann unter anderem auch eine Double-Team-Attacken so von ihm und Umaga an Lashley. Und dann natürlich seinen berühmt-berüchtigten Coast-to-Coast, den er da an Lashley durchgeführt hat. Shane zog dann seinerseits seinen Anzug, beziehungsweise sein Jackett, so sein Oberteil und das Hemd so aus. Und da kam dann natürlich so ein Referee-Shirt darunter zum Vorschein. Und er wollte dann nach einem Splash von Umaga natürlich das Cover für diesen zählen und für den Sieg seines Vaters sorgen. Allerdings war natürlich, wie durch ein Wunder, Steve Austin schon wieder draußen auf den Beinen und zog dann Shane McMahon so außerhalb des Rings so nach draußen. Draußen gibt es dann noch weiter Action. So Donald Trump, der bis dahin noch sichtlich, sag ich mal, unbeeindruckt und irgendwie so ein bisschen desinteressiert da am Ring rumstand, mischte sich dann auch mal ein und hat dann so eine Art Clothesline so an Vince McMahon gezeigt, das dann auch bis heute eigentlich noch mal ganz gerne immer mal so gezeigt wird. Im Ring gibt es dann natürlich einen Stunner von Steve Austin an Umaga, der daraufhin halt so ein bisschen, also noch nicht gar nicht mal zu Boden ging, sondern er taumelte so im Ring halt herum, so sehr angeschlagen und muss dann auch noch einen Spear von Lashley einstecken. Dieser gewann dann damit für Donald Trump den Battle of the Billionaires. Und ja, es gab dann natürlich einen sehr unerfreulichen Haarschnitt für Vince McMahon im Ring. Es gab sich dann auch noch so ein bisschen hin und her. Ne? Das erste wollte Vince dann abhauen, hat sich da schon in Sicherheit gewähnt, so als er auf der Rampe dann angekommen war. Allerdings ist Lashley eben hinterhergerannt, hat ihn da wieder zurück in den Ring befördert. Und auch Shane McMahon wollte sich dann nochmal einmischen, wurde dann allerdings von Austin natürlich aus dem Weg geräumt, dem dann natürlich dann wieder gar nichts etwas anhaben durfte. Und sondern auch natürlich, nachdem alles dann eigentlich beendet war und Vince McMahon da geschockt und traurig mit seiner neuen Glatze und noch sehr viel Rasierschaum auf dem Kopf sich ja aus dem Staub gemacht hatte, gab es dann natürlich auch noch einen Stone Cold Stunner an Donald Trump, so, der natürlich sehr, sehr schlecht gesellt war von Trump. Ne? Gut, was will man da erwarten? Also ich glaube, so einen schlecht aussehenden Stunner habe ich seitdem so nicht mehr gesehen. Aber ja, wie könnte es auch anders sein, als dass Steve Austin mal wieder gegen alles und jeden dann triumphiert und hätte seine Stunner zeigen darf. Und wie gesagt, großes Wunder, dass er überhaupt mal so einen Samoan Spike da einstecken musste. Und ja, das hat natürlich auch nur für sehr kurze Matchzeit da was bewirkt. Aber ich glaube, den Samoan Spike habe ich mir noch 2-3 Mal in der Wiederholung angesehen, um das nochmal so ein bisschen zu genießen, dass dann auch mal sowas kassieren durfte. Ja, das war's mit dem Battle of the Billionaires an dieser Stelle. Es gab hier glatte 3 Sterne von unserem guten Dave Meltzer. Und ja, ich muss ganz ehrlich sagen, so, ich tat mich da ein bisschen schwer, das immer selber so zu bewerten, weil ganz ehrlich gesagt, man hatte jetzt nicht so halt einen Bezug, gerade auch zu der Zeit, also heutzutage kennt man Donald Trump natürlich mehr, ne? Gerade als vergangenen Präsidenten und sowas der USA, aber da hatte man jetzt nicht so einen Bezug zu Donald Trump gehabt, ne? Da wusste man jetzt nicht so ganz, okay, warum soll ich mich da jetzt drum scheren, ne? So, ob er da jetzt gewinnt oder verliert, das war eigentlich dann, denke ich mal, dass ja meistens so ist, dass bei WrestleMania so etwaige Celebrity-Teilnehmer dann doch gewinnen dürfen, dass dann eigentlich schon relativ klar gewesen ist, dass Vince dann hier den Kürzeren zieht und dann die Haare verliert. Deswegen dann auch, obwohl ich da Umaga und auch Lashley sehr interessant fand, schon damals auch Lashley, konnte ich mich da irgendwie nicht so für dieses Match sozusagen so richtig begeistern oder so für diese ganze Story. Deswegen, dass dann so ein bisschen so ein, ja, ich will nicht sagen, schlechte Erinnerung geblieben ist, aber halt so irgendwie, ja, nichts Besonderes so war, außer halt der Ansetzung an sich, waren jetzt die Namen hinten im Nachhinein so liest, jetzt wo man halt mehr von Donald Trump so kennt und Bescheid weiß, ist natürlich noch so eine große Besonderheit an dieser WrestleMania. Und ja, wohl tendenziell würde ich vielleicht dann einfach mal so ein bisschen gedankenlos mit den 3 Sternen mitgehen, aber auch nicht, weil mich das jetzt irgendwie großartig so überzeugt hat oder so und es halt einfach so ein typisches Mittelding sozusagen gewesen ist, so nichts Schlechtes und nichts total Hervorragendes.
Ja, ja, sehe ich auch so. Es hat ja mehr so nicht von der Matchqualität gelebt, sondern mehr so das Drumherum. Ja. Also das mit den ganzen...
Die ganze Dramatik.
Genau, die ganze Dramatik und das ganze Angreifen. Und ich denke mal, hier war einfach für die meisten auch irgendwie nur das Spannendste halt dann zu sehen. Okay, warum möchte ich mir das Match angucken? Weil es für mich interessant wäre zu sehen, wie ein Donald Trump ohne Haare aussieht. Oder ein Vince McMahon, der ja schon diese Frisur ja schon, seitdem er da im Fernsehen auftritt, ja schon dieselbe Frisur hatte.
Ja, stimmt.
Ja, so wie du es dann auch gegen Ende nochmal halt, erläutert hast, habe ich irgendwie so immer das Gefühl, irgendwie als wäre Steve Austin hier irgendwie so der Held am Ende gewesen.
Ja.
So, dass er irgendwie dann so, es ging um die beiden und noch um diese beiden Wrestler, aber schlussendlich wurde der Glatzkopf da irgendwie ins Rampenlicht gestellt.
Nur eine Glatze, die da im Rampenlicht stand. Ja. Nicht, das war nicht die von Vince.
Also, die leben es auch irgendwie immer wieder irgendwie so auf dasselbe, wie sagt man, drauf zu reiten. So,
ja, genau.
Damals, wo sie da diesen Quotenkrieg da gewonnen haben, halt, ne, mit dem mussten die das natürlich etliche Jahre dann später uns nochmal in den Hals drücken. Und ich habe auch wirklich das Gefühl, so, dass Vince McMahon nicht einer ist, der nochmal halt mit neuen Ideen kommen möchte, mit was Innovativen oder mit etwas Neuem, sondern so nach dem Motto, so, das hat vor 10 Jahren geklappt, also wird das jetzt genauso der Burner sein. Wie gesagt, also soll ja kein Hate sein, aber wie gesagt, auch irgendwo halt objektiv zu betrachten, weil heute basht man ja auch gegen die ganzen Legenden, wenn die da irgendwie irgendwie gewinnen oder irgendwie so zu großes Rampenlicht haben. Und so war das damals ja nicht viel anders. Ne? Es gab halt dann wiederum Wrestler, die sich gerne hingelegt haben, für die es kein Problem war, wie ein The Rock. Aber natürlich, bestes Beispiel, ein Steve Austin. Nicht so der Egoman, um ehrlich zu sein. Also Steve Austin als Mensch, das merkt man halt sehr oft dann halt auch immer in Backstage-Interviews, in seinen ganzen Broken Skull Sessions und etc. und so, ne? So vom Menschlichen her ist der ein guter. Ich verstehe halt nur nicht so, warum, also ich kann mir ihn nicht so als großen Egomanen vorstellen, ne? Also, dass er alles so für den Arsch gebraucht hat. Aber er hat doch vielleicht damals so in einigen Sachen auch sagen können, hör mal zu, wie wäre es einfach, wenn ich mich für ihn hinlege oder, weil sowas ist dann auch wieder dann halt so zu, wie gesagt, wieder zu reingequetscht. Also ich muss unbedingt den eins dann verpassen. Ich darf mir das überhaupt nicht gefallen lassen, dass ich da eine Attacke von ihm bekommen habe. Ich muss noch mal am Ende noch mal einen Stunner zeigen, ne? Und das lässt er dann wirklich so darstellen, als wäre Steve Austin derjenige gewesen, der irgendwie da großartig mit von der Partie gewesen ist.
Vor allem, wenn man sich da dieses Match-Finish dann da mit auch noch mal so anguckt, ne, dann machst du ja dann noch so den Anschein, als wenn dann Bobby Lashley quasi das Match ja mitunter nur dann so durch Steve Austin so gewinnen konnte, weil er hat da vorher so angeschlagen von dem Stunner da rumgetaumelt ist, nur das halt so den Spear so erfolgreich ermöglicht hat.
Ja.
Und dann daraufhin dann halt das Cover, das dann durchkam und so. Also ja, schon irgendwie alles so ein bisschen fragwürdig. Also wenn man dann schon seinen Face dann so gewinnen lassen möchte, dann hätte man das doch so ganz clean machen können.
Ja, eben.
Und ja, ohne dann, dass dann Steve Austin mal wieder als so ein Hero dann da so dasteht.
Ja, also ich denke mal, durch diese Umstände würde ich das auf jeden Fall auch, also ich würde das niedriger werden als drei Sterne. Also ja, mit der Dramatik drumherum, aber irgendwie halt merke ich, dass ich das doch dann lieber irgendwie drunter setzen würde. Also so 2,5 würde ich dem halt noch geben, weil das Ganze drumherum gut aufgebaut war. Aber ja, wie gesagt, so. Das gegen Ende halt, oder dass wirklich dann Steve Austin halt großartig mitmischen muss, ist halt überflüssig. Es gibt dann, denke ich mal, auch genug andere Alternativen für ein Special Riff. Nichtsdestotrotz kommen wir zu unserem vorletzten Match des Abends. Hier geht es um den Women's Titel. Ja, Kevin zeigt sich ihm gerade sehr, sehr erfreut mit Yes Chance. Women's Champion Melina verteidigt ihren Titel gegen jemanden, der wrestlerisch nicht wirklich es drauf hatte, mit Ashley. Leider auch vor einer Zeit verstorben, tragischerweise. Ja. In recht jungem Alter. Damals hatte sie es aufs Playboy-Cover geschafft und bekam dadurch einen Push irgendwie.
Das war damals auch so häufig dann in der Zeit so der Fall war. Ja, auch dann beispielsweise mit einer Christy Hermie.
Genau.
Und Maria fällt einem da
auch
noch so ein.
Genau, richtig, genau. Die hatten ja dann jeweils auch noch ihre Matches bei WrestleMania durch solche Fotoshootings. Hier hätte man das irgendwie, keine Ahnung, also mir fällt da schon eins, zwei ein, mit dem man das Match hätte ersetzen können, eine Mickie James, Victoria, die sehr unterschätzt war. Von dem Match gibt es nicht wirklich viel zu berichten. Das war eigentlich im Großen und Ganzen das zur Vorgeschichte, halt Playboy-Cover, und damit sichert man sich anscheinend dann irgendwie so ein Titelgeschehen. Meistens gibt sich dann auch immer die Championess dann immer als unzufrieden oder als neidisch, was hier dann unter Melinas Regie dann geführt worden ist.
Dass sie es halt nicht auf dieses Playboy-Cover dann schaffen durfte, sozusagen.
Genau.
Dass die Eifersucht eine Rolle spielt und ja.
Genau, richtig. Und
jedenfalls sehr ideenreich da immer, was die Women's Story Dances angeht. So hat man dann hier auch ja gleich mal so ein Lumberjill-Match draus gemacht, weil man ja für die ganzen anderen auch sowieso keine Ideen hatte. Doch. Stellt die mal um den Ring herum, wird es halt so ein Lumberjill-Match. Und ja.
Ist heute auch nicht viel besser. Also heute ist es ja noch unproduktiver gemacht mit den ganzen Storylines. Wenn ich mir jetzt diesen ganzen Aufbau da angucke zu WrestleMania, habe ich auch nicht wirklich so den großen Turn, mir das irgendwie über zwei Nächte anzugucken. Oder nur gezielt noch welche Matches mir anzusehen. Nichtsdestotrotz, die kurze Match-Info zu diesem Match ging nicht wirklich lange. Ich denke mal, gefühlt höchstens 5 Minuten. Ne?
Ja.
Gleich zu Beginn wird Melina halt nach außen befördert, aber auch dann wieder von den Face-Damen oder Diven attackiert und wieder reingeworfen. Dann gibt es noch eins der sehenswürdigsten Aktionen im Match, dass Melina eine Art Giant Swing, so was Cesaro heutzutage macht, wo sie halt dann den Gegner an den Beinen packt und dann halt diesen Cesaro-Swing halt. Ne? Bevor ich das jetzt irgendwie noch genauer erläutere. Es gibt dann einen Monkey-Flip von Ashley, aber beim darauffolgenden Cover an Melina dreht sich Melina ihrerseits und schafft es dann halt, das umzudrehen, das Ganze, sodass sie dann Ashley pinnt und es zur Titelverteidigung kommt. Und nach dem Match möchte man natürlich den Face nicht schlecht dastehen lassen und man gibt noch einen kurzen Moment, wo man Ashley mit den ganzen Face-Steven da Melina aus dem Ring verdrängt. Und hätte man irgendwie auch anders auf der Karte platzieren können. Vielleicht hätte hier auch irgendwie dieses Eight-Man-Tag da irgendwie gereicht, dass man das irgendwie so getauscht hätte. Nichtsdestotrotz, wir sind nun beim Main-Event angekommen. Es geht hier um den WWE-Titel. Hier zur kurzen Vorgeschichte zum Match. John Cena natürlich der WWE-Champion, der das im vergangenen Jahr im September von Edge gewann, den Titel, oder gegen Edge. Und dann halt eine Regentschaft anfing, wo er unter anderem halt gegen Umaga verteidigt hat, was wir halt im Royal Rumble Review schon erzählt haben. Und in der Zeit verletzte sich Triple H, der halt mit Shawn Michaels unter DX aktiv war oder die zusammen da halt zusammen, wie gesagt, aktiv waren und eine Rivalität gegen Rated RKO hatten. Shawn Michaels führte dann die Rivalität weiter fort, die dann halt dann zum Royal Rumble ging und danach ist dann der Fall war, da SmackDown den Rumble gewann, dass ein Herausforderer für WrestleMania ermittelt werden sollte. Shawn Michaels gewann das Ganze, schaffte dann auch mit John Cena sich die Tag-Team-Titels abzugreifen von Rated RKO und da beging dann in der Zeit so was man heutzutage irgendwie langsam auch irgendwie immer wieder macht, habe ich das Gefühl, dass man irgendwie so Kontrahenten zusammen in ein Tag-Team-Match steckt und dann immer wieder gegen Tag-Team-Champions oder so kämpfen lässt, wrestlen lässt. Aber das damals halt viel besser war, da kam auch ein bisschen halt so dieses gewisse Misstrauen, kann John Cena Shawn Michaels vertrauen, weil Shawn Michaels meistens nach Matches dann auch immer so angedeutet hatte, dass er ihnen halt eine Switch in Music verpassen möchte. Und schlussendlich passierte das auch bei der Raw 4 WrestleMania, wo dann halt Cena ein Switch Music von Shawn Michaels kassiert und Batista dann den Sieg mit Undertaker dann halt abstaubt. Es gab damals dann auch diese Tag Team Matches da bei No Way Out, wo dann halt die jeweiligen Main Events kooperieren sollten gegen das jeweilige andere. Und ja, hier war der eigentliche Plan gewesen, dass Triple H der Gegner von John Cena sein sollte, was ja eigentlich im Vorjahres schon der Fall war. Wie gesagt, man wünscht ja natürlich keine Verletzung, aber hier wäre mit großer Wahrscheinlichkeit der Fall gewesen, dass unser Egomane sich natürlich einen Sieg hätte holen dürfen gegen das Aushängeschild der WWE.
Und wahrscheinlich ein irgendwie 40-Minuten-Match oder sowas.
Ja, genau. 40-Minuten-Match, genau. Ich habe als letztes auch wieder in einer Podcast-Folge da von Bruce Pritchard da irgendwie gehört, da war Triple H im Main Event gegen Vince McMahon und die haben ganze 30 Minuten gewrestelt.
Super.
Gegen Vince McMahon.
Da ist man gleich lustig, das anzuschauen.
Ja, und 1,5 Sterne zu vergeben.
Ja.
Ja, und beide natürlich noch als Tag Team Champions gehen in dieses Match rein. Für mich eine mega interessante Story gewesen. Damals auch das verfolgt gehabt und auch hier nicht wirklich gewusst, wird Cena den Titel behalten, weil man sich dann irgendwie auch denkt, okay, wie weit wird das jetzt gehen? Wie lange wird er seinen Titel verteidigen? Und dann steigen wir auch gleich schon ins Match, ne, wo Michaels etwas ein bisschen besser ins Match reinkommt und diese ganzen Angriffe von Cena gut abwehren kann. Und das hat aber Cena jetzt nicht irgendwie wirklich eingeschüchtert gehabt, der dann halt dann wenige Momente später dann aber mit großen Aktionen zeigt, unter anderem halt mit einer harten Clothesline. Leider damals auch die Zeit gewesen, wo Cena mit vielen Buhrufen unter anderem begleitet worden ist. Mhm. Also mich hat das damals immer als Cena-Mark immer schockiert, muss ich sagen. Dann gibt es erstmal einen ersten schönen Moment des Matches mit den Moonsault von Shawn an Cena, der wirklich gut gesellt ist, der wirklich auch gut auf Cena landet.
Mhm. Das war Picture Perfect, wie man so schön dann immer so sagt.
Ja.
Eigentlich also wirklich einfach perfekt ausgeführt und auch Cena stand da natürlich auch genau richtig, ne? Nicht wie manche andere, die dann ihr Timing da so ein bisschen verpassen.
Ja, eben, genau. Nach diesem ersten tollen Moment sollte dann Shawn Michaels, wo die beide dann halt auch wieder im Ring waren, die Oberhand behalten. Allerdings weicht Cena einen Shoulder Tackle aus und kommt somit halt wieder ins Match, was unter anderem auch dazu führt, dass Michaels anfängt zu bluten. Er kommt mit einer Switch in Music durch, allerdings nicht gegen Cena, der sich duckt, sondern erwischt den Ref. Ein Ref-Bump, aber ein realistischer Ref-Bump, um ehrlich zu sein. Das ist immer auch der Unterschied, finde ich, immer in solchen Matches.
Und da macht es dann auch wirklich mal Sinn, dass da so ein Ref eine Zeit lang am Boden blieb und nicht, wenn er da irgendwie nur mal kurz von einem Wrestler so gestriffen wurde oder sowas, ne? Was dann ja auch schon öfter mal in der Vergangenheit der Fall war. Und hier erstmal so eine Sweet Music anzustecken, das ist dann natürlich sehr viel glaubhafter, auch wie es halt passiert ist. Und das Cena duckte sich halt einfach richtig schnell zur Seite, also nach unten so weg.
Ja.
Und der Ref hatte halt nicht mehr die Zeit, da noch irgendwie was auszuweichen. Und Shawn konnte natürlich seinen Kick auch nicht mehr stoppen. Ja, ist eben. Auch sehr gut dargestellt.
Ja, und danach sollte auch dann Cena anfangen, zumindest am Kopf zu bluten. Mhm. So mehr so Hinterkopfbereich, nachdem er halt einen Spike-Piledriver von Shawn Michaels auf die Ringtreppe kassiert. Es folgte dann anscheinend, also hier hat man sich dann bemüht, einen anderen Ref reinzuschicken. Cena konnte aber hier rechtzeitig bei zwei rauskommen, also schon der erste wirklich starke Nearfall. Shawn Michaels kommt dann mit seinem typischen Signature wie den Elbow Drop und danach ja die Switching Music, die er halt andeutet. Cena wehrt dies halt diesmal ab mit einer Clothesline, die er natürlich dann auch am Anfang des Matches gezeigt hat. Und ja, danach gibt es eine absolut geile Sequenz. Es gibt ein FU, Shawn Michaels kickt aus, es soll dann den Super FU geben, aber das wird abgeblockt. Cena fängt dann sich auch einen Crossbody-Versuch von Michaels ab und es soll erneut zum FU kommen. Allerdings landet hier Michaels auf den Beinen, also damals einer der ersten gewesen, der das halt, der solche Moves ideal gekontert hat. Also wirklich so, wie man sich das auch im realistischen vorstellen konnte. Und ja, da versucht Michaels dann aus diesem Moment halt eine Switching Music zu bringen, wo Cena sich wieder einmal drückt und es zum STFU kommt. Ja, der rollt aber hier durch, der liebe Sean, und versucht ein Cover, das dann bis 2 reicht. Ja, ich würde sagen, also geniale Aktion der beiden. Muss man eigentlich nicht viel sagen, ne? Wenn Sean da ist, ne, schafft er wirklich mit jedem da irgendwie zu harmonieren. Von Cena gibt es dann wiederum ein STFU an Shawn Michaels, der es natürlich dann wieder an die Seite schafft. Switching Music kommt durch, aber ja, diesmal hat irgendwie Sean zu lange gebraucht, weil er erschöpft war, anscheinend von dem ganzen Spektakel, von dem ganzen Match, sodass Cena es hier rechtzeitig geschafft hat. Man hätte natürlich wieder vermuten können, dass es ein Szenario gibt, wie mit Triple H und Booker T, wo es da 24 Sekunden lang für ein Cover braucht, aber der dann halt rauskommt. Ja, beide sind stehend K.O., kann man eigentlich sagen, zum Ende des Matches. Cena schafft es erneut zum FU und ja, das schafft katapultiert Cena nochmal wieder höher zum Topstar, nachdem er im Jahr vorher halt Triple H schon zur Aufgabe gebracht hat und dann halt in dieser WrestleMania dann halt Shawn Michaels, vorher hat das glaube ich nur Chris Benoit geschafft, jeweils die beiden zum Aufgeben zu zwingen. Ja, und damit ist auch Cena der Erste, der in drei, ja, hintereinander folgenden WrestleManias drei Titelmatches, also Welttitelmatches gewinnt.
Auf jeden Fall eine sehr imposante so Statistik auf jeden Fall.
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe natürlich Angst, wenn man das jetzt mit einem ja sehr talentierten Wrestler versucht nachzuahmen, der dann natürlich auch mehrere Main-Events hintereinander dann machen darf. Aber ja, damals halt wirklich gut geworkt, ne? Also Cena war auch, wenn viele sagen, dass Cena da irgendwie gar nicht so gedrawt hat, es gibt auch so ein Video oder so ein kurzes Segment, wo Cena halt die Zahlen zeigt mit den ganzen Merchandise-Verkäufen in einem Pay-Per-View und das halt immer am Ende Cena ist. Cena hat es dann halt auch über Jahre dann halt den Hatern auch gezeigt, ne, dass viele halt dann sagen, ich mag ihn nicht, aber ich schätze ihn, ich respektiere seine Arbeit, ich respektiere das, was er halt bringt. Und ja, das ist halt einer, wenn man halt sagt, okay, ich bin vielleicht hier und da nicht qualitativ, dass ich dann zumindest mein Bestes gebe, ne, dass ich bemüht bin. Und das sieht man an ihm, das sieht man an dem Match. 4 Sterne von Meltzer. Ich würde höher gehen, also das ist für mich fast schon ein 5-Sterne-Match. 4,75 würde ich da geben, also für mich einer der besten Cena-Matches. Vielleicht noch mit das von TLC gegen Edge. Also sind so für mich so die, ja, meine Lieblingsmatches von Cena, würde ich sagen. Mhm. Du, so, was wär so dein Cena-Match so?
Ja, also ich war halt auch schon am Überlegen, wo du die beiden auch gerade nochmal so angesprochen hast. Also das gehört auf jeden Fall auch mit zu den Top-Cena-Matches, ne, wie du auch schon mal kurz angedeutet hast. Shawn Michaels, gerade, der hat ja nicht den Nickname Mr. WrestleMania umsonst, ne? Und natürlich auch immer sehr, sehr starke Matches. Sowieso mit so gut wie jedem raus, ne? Aber halt an John Cena, der hier auch wirklich so ein Top-Level so präsentiert hat und halt auch gezeigt hat, dass das eben nicht nur diese, wie man immer so schön sagt, die Five Moves of Doom so von ihm so gibt, sondern halt auch andere innovative Aktionen man da zu sehen bekam. Und ja, auch allgemein halt dieses ganze Harmonieren der beiden war wirklich sehr schön anzusehen in dem Match. Ich würde auch höher gehen als Dave, würde ja, ich denke, 4,5 Sterne drauf geben. Und somit, um nochmal auf die Diskussion von vorhin zurückzugreifen, denke ich auch völlig zu Recht dann hier im Main Event gestanden, so die beiden. Haben es auf jeden Fall gut abgeräumt, so für uns beide. Und ja, denke auch viele andere, dieses Match of the Night hier so gewesen. Wenn auch Batista und Undertaker ganz kurz dahinter kam. Ja, ein würdiger Abschluss auf jeden Fall. Und ich würde dann vielleicht tatsächlich wirklich sogar sagen, dass das eigentlich mein Lieblings-Cena-Match so gewesen ist.
Mhm.
Also, wenn ich jetzt nochmal so im Kopf, so während ich hier ein bisschen weiter geplappert habe, so durchgegangen, aber ich denke, das ist wirklich mein Favorite, so was seine Karrieren-Matches so angeht. Und ja, auf jeden Fall an einem denkwürdig passenden Ort hier bei so einer WrestleMania im Main Event.
Was würdest du dem Pay-Per-View so im Gesamten geben? Was ist eine Note?
Also im Gesamten, ja, es hatte natürlich die eben angesprochenen sehr schönen Höhepunkte, ne? Gerade diese beiden World-Title-Matches stechen da echt richtig stark heraus. Da gab es ja auch mal Jahre, wo dann World-Title-Matches oder zumindest eins dieser World-Title-Matches nicht so überzeugen konnte. Andererseits hatte man natürlich dann auch wieder Sachen wie Kane gegen Greg Kali oder halt dieses ECW-Match, wo man sich jetzt nicht so ganz, ja, wohlfühlte, sage ich jetzt mal so, sondern halt mehr so die Pinkelpausen. Das Steven-Match braucht man gar nicht erst erwähnen.
Eben.
Das gehört ja sowieso dazu. Es gleichte sich dann ein kleines bisschen so aus. Aber ich würde dennoch gerade halt durch diese besonders guten Titel-Matches auch anzusprechen, da nochmal dieses Money in the Bank-Match, auch wenn es halt nicht eins der besten Money in the Bank-Matches war, weil es ja trotzdem gut überzeugte im Opener. Chris Benoit gegen MVP, das einzige Manko, dass sie ja zu wenig Zeit bekommen haben, weil sonst war es ja auch sehr solide.
Ja.
So würde ich am Ende bei dir WrestleMania, denke ich, bei einer guten 2 landen. Vielleicht okay. Noch 2 minus, wenn man es so ein bisschen, ne, harscher so machen würde. Jetzt auch der Battle of the Billionaires, wie gesagt, der so ein bisschen kühl so hinterlassen, sondern das heißt nicht so der große Hype oder irgendwie sowas,
ja,
dass man sich da so vielleicht hätte versprechen können oder ja. Der eine oder andere sich vielleicht versprochen hat, nach der ganzen Story im Build-Up. Ja, dann 2 minus würde ich dann sagen, letztendlich. So wie hast du es gesehen? Oder wie siehst du es?
Ja, also du hast es, also ich hatte währenddessen schon mir halt auch so eine Note im Kopf gehabt, aber nachdem du halt dann gewisse Sachen angesprochen hast, habe ich mich auch mehr damit identifiziert. Ich würde da mit einer 2 plus gehen, weil ich wirklich diese 2 Welttitel-Matches da wirklich sehr, sehr stark fand. Das ist zum Beispiel etwas, wenn du, wie du halt meintest, in der Skype at WrestleManias, wo das keine Balance hatte, sondern eins wirklich eindeutiger von der Attraktivität her war als das andere. Und das hier hast du wirklich 2 Batista Undertaker und dann hast du Cena gegen Michaels. Also das sind wirklich die 2 größten Namen in der Zeit. Und natürlich gegen 2 Veteranen aus der Vergangenheit, die sehr große Namen sind. Ne? Und
stimmt.
Davor halt wirklich das letzte große, also klar, auch vom vorherigen WrestleMania war es auch schon mega stark von den Namen her, aber das ist auch für mich so ein bisschen so wie dieses vielleicht hinter WrestleMania 20 Main Event, was nur stärker in meinen Augen war, wäre. Und ja, damit lasse ich so 2 bis 2 plus. Und damals habe auch diese Zeit, die man halt verfolgt hat, hat halt diesen Pay-Per-View für mich dann halt, ja, würde mich dazu bringen, ja, 2 bis 2 plus dazu, mich in diesen Raum zu bewegen. Ja, und damit sind wir auch zum Ende gelangt von unserer Folge Nummer 9, ideal zum Jahrestag dieses Pay-Per-Views, dieser WrestleMania. Wir schließen damit den Road to WrestleMania von 2007, wie schon erwähnt, unsere erste Folge damals, den Jahrestag von Royal Rumble 2007 und jetzt natürlich die WrestleMania 23. Wir haben es wieder mit großer Freude getätigt, hat uns da wieder sehr viel Spaß gemacht und auch uns freuen natürlich auch immer wieder diese positiven Feedbacks, die wir dann halt auch so erhalten, sei es über Social Media, wie jetzt zum Beispiel dann halt über Instagram, wo ihr uns halt auch schreiben könnt oder auch so halt im Umkreisen, wo wir es halt natürlich versucht haben, ein bisschen, ja, bekannt zu machen für Leute, die sich für das Wrestling interessieren. Gerade in der Zeit, wo es viele ja angefangen haben, Wrestling zu verfolgen. Wir würden uns natürlich ja, immer wieder freuen, dass ihr uns auch da Kritik vergibt und ja, und dort uns daran teilhaben lässt, ja, welche Themen wir in dieser Zeit ja, Revue passieren lassen können, auf welche Themen wir halt eingehen. Für nächste Woche gab es auch da schon von ja, einem gewissen Zuhörer, der uns dann auch dann geschrieben hatte, einen Vorschlag, den wir auch jetzt ein bisschen ummünzen möchten. Und zwar, er hat jetzt er war damals ein Fan von Rey Mysterio und wir wollten den jetzt nicht komplett für die nächste Folge reviewen lassen, sondern verbinden das noch ein bisschen mit WrestleMania. Wir werden in der nächsten Folge, Folge 10, auf die WrestleMania-Matches von Mr. 619 eingehen, der ja noch heute präsent ist in der WWE und dann auch demnächst auch ein Match bei WrestleMania haben wird. Deswegen werden wir das nochmal da durchgehen, die Matches, die er halt in dieser Zeitphase hatte bei WrestleMania, nochmal um den ganzen Story-Aufbau drum und dran. Ja, das, was unsererseits. Die Fans können uns natürlich wie immer, Kevin, ja auf Twitter folgen.
Genau, das wie immer natürlich unter dem @ruthless_pod ganz locker und leicht eigentlich zu finden. Auch wenn man Ruthless Aggression Podcast so eingibt, müsste das sehr gut zu finden sein. Aber um ganz sicher zu gehen, ne, man kann auch die Profilbilder beispielsweise vergleichen. Das ist dasselbe wie dann, falls ihr bei Spotify beispielsweise hört oder direkt bei Anchor so. Dasselbe Profilbild gibt es dann auch bei Twitter, so dann unschwer zu erkennen. Und ja, genau wie der genannte Zuhörer, so könnte dann vielleicht auch euer Thema, Vorschlag, bald in einer Folge dann erscheinen. Und ja, das Feedback nehmen wir uns natürlich immer sehr zu Herzen, egal ob positives oder auch konstruktive Kritik, immer sehr gerne gesehen oder gehört. Und ja, so kann man im Laufe der Zeit dann eigentlich immer nur besser werden. Und natürlich macht das auch sehr viel Spaß, einfach so dieses involviert sein, ne, mit den Zuhörern und auch euch daran teilhaben zu lassen, dass nicht nur wir so viel Spaß daran haben, die Folgen aufzunehmen, sondern dass auch ihr Spaß daran haben werdet und habt zuzuhören. Das ist natürlich auch beide Seiten wichtig.
Genau. Und dazu können wir jetzt nur noch zum Schluss sagen, dass wir uns freuen, wenn wir euch dann nächste Woche dann wieder zum Hören bekommen, wenn es darum geht, die WrestleMania-Matches von Mr. 619 in der Ruthless Aggression Era, ja, zu thematisieren. Und damit verabschieden wir uns von der heutigen Folge. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat. Eventuell bekommt ihr dann nochmal den Genuss, WrestleMania 23 einzuschalten über das WWE Network. Und wir sind, ja, out of time, wie man sagt.
Genau. Tschüss, bis zum nächsten Mal.